Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Es ist ein Thema, zu dem praktisch alle eine Meinung haben, weil die allermeisten von uns eigene Erfahrungen damit gemacht haben. Dem Schulsport. Für manche das Beste an der Schule, für manche so traumatisierend, dass sie den Spaß am Sport komplett verlieren. Welche Probleme hat der Schulsport? Und vor allem, wie kann man ihn besser machen? Um diese Fragen wird es in den nächsten 50 Minuten gehen. Wir werden in mehreren Schulen in Deutschland zu Gast sein, wo vieles gut funktioniert, wo ein Sportverein den Ganztagunterricht zum Beispiel unterstützt oder wo Bewegung natürlicher Teil des Schulalltags ist. Und das Ganze auch unter dem Motto der Deutschlandfunk Denkfabrik: Es könnte so schön sein, wenn. Wie gestalten wir die Zukunft? Und in dieser Sendung geht es eben mit dem Zusatz darum, wie gestalten wir die Zukunft des Sportunterrichts? Und dafür habe ich zwei Gäste eingeladen, die in den kommenden 50 Minuten ihre Perspektive auf den Schulsport teilen werden. Zum einen Helena Haare, sie ist Schülerin aus Thüringen, gerade mitten dabei, ihr Abitur zu machen, und Sprecherin der Landesschülervertretung. Guten Abend.
Guten Abend.
Und aus München zugeschaltet ist Philipp Mess. Er ist Professor für Sport- und Gesundheitsdidaktik an der TU München, forscht zum Sportunterricht und bildet auch Sportlehrerinnen und Lehrer aus. Guten Abend auch an Sie.
Schönen guten Abend.
Frau Haare, zum Einstieg, nehmen Sie eigentlich gerne am Schulsport teil im Moment?
Ich konnte es jetzt im letzten Jahr nur sehr wenig teilnehmen, aber generell habe ich es immer sehr gerne gemacht, weil ich von klein auf immer sehr gerne Sport gemacht habe und da war Sport lange Zeit mein Lieblingsfach.
Herr Mess, wie ist das bei Ihnen?
Also Sport war schon immer mein Lieblingsfach und deswegen habe ich sozusagen diese Leidenschaft dann auch in meinen Beruf übertragen. Also ich habe sehr viele positive Erfahrungen gemacht und möchte die natürlich jetzt gerade auch beispielsweise bei Sportstudierenden dann weitergeben.
Ich habe es gerade schon im Eingang gesagt, Sie sind sozusagen dann eher auf der Seite derjenigen, die den Sportunterricht gut fanden. Es gibt viele, die dann aber auch sagen, der Sportunterricht hat mir gar nicht gefallen, bis hin zu Menschen, die sagen, der hat mir wirklich komplett den Spaß genommen an Sport und es hat wirklich lange gedauert, bis man dann wieder angefangen hat, überhaupt wieder Sport als etwas wahrzunehmen, was Spaß macht. Warum gibt es bei diesem Thema solch teils extrem unterschiedlichen Wahrnehmungen, Herr Mess?
Naja, weil ich glaube, dass wir als Individuen mit dem Sport halt unterschiedliche Perspektiven oder Motive verbinden. Ja, also einige Schüler beispielsweise treiben ja Sport wirklich gerne aus Leistungsgedanken, um sich mit anderen vergleichen zu können, wohingegen andere Sportunterricht ja eher vielleicht aus einem Gesundheits- oder Sozialmotiv dann treiben. Und wenn der Sportunterricht dann in der Schule zu einseitig beispielsweise auf Leistung ausgerichtet ist, dann ja, unterstützt man zwar einige Schüler, die genau diesem Motiv folgen, aber man kann möglicherweise dann eben auch einen Teil der Schüler dadurch verlieren, weil die ihren subjektiven, individuellen Sinn eben eher nicht in der Leistung sehen, aber in anderen Motiven des Sporttreibens.
Frau Haare, wie ist das bei Ihnen im Bekanntenkreis in Ihren Klassen, wie wird da über Sportunterricht gesprochen? Also welche Wichtigkeit hat das für Sie?
Also wie Herr Mess es schon gesagt haben, teilt sich die Klasse oder generell die Schülerschaft in diese zwei Lager auf. Einmal diejenigen, die schon von vornherein sehr gerne diesen Leistungssport nachgehen und diejenigen, die sagen, okay, ich bin nicht talentiert, ich war noch nie schnell im Laufen und wenn man dieses Grundtalent, sage ich jetzt mal, nicht besitzt, da gibt es dann auch sehr viele Schülerinnen und Schüler, die auch nicht die Motivation haben, das dann in ihrer Freizeit zu verbessern und haben dann schon ein Stück weit aufgegeben.
Und hinzu kommt ja auch neben all den individuellen Unterschieden, ist die Situation von Schule zu Schule dann auch noch unterschiedlich und vor allem von Bundesland zu Bundesland. Aber festzuhalten ist auf jeden Fall, strukturelle Probleme gibt es an vielen Orten. Zu wenig ausgebildete Lehrkräfte zum Beispiel oder auch marode Sportanlagen. Einen genauen Überblick darüber zu gewinnen, wie es um den Schulsport in Deutschland steht, ist aber ziemlich schwer, berichtet Matthias von Lieben.
Ein Donnerstagmorgen Ende April. Sportunterricht im Städtischen von Müller-Gymnasium in Regensburg. Die Mädchen der 11. Klasse üben Volleyball. Einmal in der Woche haben sie bei Sportlehrerin Barbara Michler eine Doppelstunde Sport. So sieht es der bayerische Lehrplan für Gymnasien vor.
Ansonsten haben wir das Schuljahr schon getanzt, geturnt, im Schwimmbad waren wir, da haben wir die Graultechnik geübt. Da wird ein Bus gechartert, der fährt uns dann ins Städtische Westbad.
Heute hat Michla 2 Volleyballfelder für die Schülerinnen aufgebaut. In der Dreifachhalle wäre sogar noch Platz für ein weiteres. Die Turnhalle und der anliegende Kraftraum gehören zur benachbarten Grundschule. Das von Müller-Gymnasium darf sie aber mitnutzen. Und das, obwohl es auch noch 2 schuleigene Turnhallen für die knapp 750 Schüler und Schülerinnen gibt. Sportunterricht fällt selten aus. Eine absolute Luxussituation, sagt Schulleiter Ralf Krottenthaler.
Wir sind da wahrscheinlich ein Stück weit ein Glücksfall. Der Stadt Regensburg ist es ein großes Anliegen, dass am einzigen eigenen Gymnasium der Unterricht möglichst vollumfänglich stattfinden kann und startet uns daher relativ gut aus. In personeller Hinsicht, dass wir genügend Lehrkräfte haben, auch für den sportlichen Bereich, aber auch im Bereich der Ausstattung für die Sporthallen. Und da sind wir wahrscheinlich in einer etwas privilegierten Position im Vergleich zu anderen Schulen.
Krottenthaler weiß, die Realität in Deutschland ist eine ganz andere.
Die Situation des Schulsports sieht alles andere als rosig aus, wenn wir das insgesamt betrachten.
Das ist Sportwissenschaftlerin und Schulsportexpertin Valerie Kastrup von der Uni Bielefeld. Sie sagt, eigentlich empfehle die Kultusministerkonferenz 3 Unterrichtsstunden Sport pro Woche.
Nicht an allen Schulen können die 3 obligatorischen Sportstunden unterrichtet werden. Das wird dann beispielsweise gekürzt auf 2 Stunden generell oder man verzichtet in manchen Jahrgangsstufen ganz auf das Fach Sport oder unterrichtet dann nur 1 Stunde.
In welchem Umfang Sportunterricht genau ausfällt, wird von den einzelnen Bundesländern, die für Bildung zuständig sind, nicht separat erhoben, heißt es auf Deutschlandfunk-Anfrage bei allen 16 Kultusministerien. In der Regel finden die im Lehrplan vorgesehenen Sportstunden aber statt, versichert die große Mehrheit. Einschränkungen für den Sportunterricht, eine Ausnahme. In Bayern sollen zwischen 2005 und 2017 zum Beispiel nur 0,3% aller Sportstunden an Grund- und Mittelschulen ausgefallen sein. Das Kultusministerium in Bremen gesteht immerhin ein, dass die im Lehrplan vorgesehenen 3 Stunden Schulsport pro Woche teilweise nicht vollständig gewährleistet werden können. Aber Bewegung, beteuern wiederum alle, habe einen hohen Stellenwert, das Fach Sport eine besondere Bedeutung. Und man werde dem Lehrauftrag Erziehung durch und zum Sport gerecht.
Also die Realität sieht sicherlich anders aus, wenn man mit Kollegen spricht. Dann werden ganz viele Kollegen bestätigen, es fällt nun mal einfach auch viel Unterricht aus.
Sagt Daniel Möllenbeck, Vizepräsident Schulsport beim Deutschen Sportlehrerverband und selbst Sportlehrer in Niedersachsen.
Man kann von einer Krise sprechen im Schulsport.
Ähnlich klingt der Befund des Deutschen Städtetags. Der Unterrichtsausfall im Fach Sport sei überdurchschnittlich hoch, heißt es schon 2018 in einem Positionspapier.
Weil wir die Situation haben, dass wir zu wenig Lehrkräfte haben, dass viel Unterricht ausfällt und dass wir es auch mit einer schleichenden Deprofessionalisierung zu tun haben. Das heißt, wir haben immer mehr Lehrkräfte oder Personal in Schulen, was nicht so ausgebildet ist, wie wir uns das wünschen würden.
Die Gründe dafür sind seit langem bekannt. Insgesamt werden im deutschen Schulsystem bis 2035 70.000 Lehrkräfte fehlen, hat kürzlich die Kultusministerkonferenz berechnet. Manche Bildungsforscher rechnen sogar mit einem noch größeren Mangel. Und gerade im Sport sei der Fachlehrermangel erheblich, heißt es vom Deutschen Städtetag. Auch von den Bundesländern wird der Lehrkräftemangel auf Anfrage als größtes Problem identifiziert. Hinzu kommt, die Sportlehrkräfte, die da sind, sind nicht selten krank oder erschöpft. Viele Länder investieren deswegen in Fortbildungsprogramme oder etablieren neue Sportstudiengänge. Oder sie werben Trainer aus Sportvereinen oder gar Studierende an. Die Konsequenz? Sport wird immer häufiger auch von fachfremdem Personal geleitet. In Sachsen und Sachsen-Anhalt ist es laut den beiden Kultusministerien über alle Schulformen hinweg fast jede 5. Sportstunde. An deutschen Grundschulen aufgrund des Klassenlehrerprinzips mehr als jede 2. Schätzen Sportwissenschaftler.
Wenn jemand nicht ausgebildet ist in einem Fach, gerade im Fach Sport, dann wird die Person den Unterricht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so durchführen können, wie das jemand kann, der das halt studiert hat. Und viele Dinge werden dann einfach auch weggelassen. Davon kann man ausgehen. Die Qualität ist überhaupt nicht da.
Qualität fehlt auch in einem anderen Bereich. Der Sanierungsstau an deutschen Sportstätten und Schwimmbädern beträgt 31 Milliarden Euro, schätzt der Deutsche Olympische Sportbund. Eine Bestandsaufnahme in Köln hat zum Beispiel ergeben, dass mehr als 80% der Sporthallen deutliche oder schwerwiegende Mängel aufweisen. Und in den vergangenen Jahren sind überall in Deutschland immer mehr Schwimmbäder geschlossen worden. Aber für die Finanzierung der Sportstätten sind die Kommunen zuständig. Und ihre Kassen sind häufig leer.
Also ich habe das Gefühl, dass die Politik die schlechte Situation des Schulsports verwaltet, aber nicht behebt.
sagt Sportwissenschaftlerin Valerie Kastrup. Dem Schulsport fehle schlicht die Lobby, obwohl während der Pandemie, als Turnhallen geschlossen waren, deutlich wurde, wie wichtig er ist. Studien würden zudem nicht erst seit gestern vor Bewegungsmangel, Adipositas und gestiegenen Nichtschwimmerzahlen bei jungen Menschen warnen.
Und hier hat der Schulsport einen ganz besonderen Auftrag, weil Schulsport nämlich alle Kinder erreichen kann. Schulsport kann Kinder an die Bewegungsspiel- und Sportkultur heranführen, ihnen auch Freude an der Bewegung vermitteln. Und daher darf Sportunterricht nicht gekürzt werden oder gar ausfallen, wenn wir auch an die Zukunft denken, dass möglicherweise das Fach Sport auch drastisch gekürzt werden könnte, wenn wir einfach zu wenige Lehrkräfte haben.
Die Bildungsforscherin Valerie Kastrup im Beitrag von Matthias von Lieben. Ja, das ist eine ziemlich ernüchternde Bestandsaufnahme. Auf der einen Seite schreiben die Kultusministerien der Länder, Sportunterricht leistet einen nicht austauschbaren Beitrag zu ganzheitlicher Bildung und Erziehung. Und auf der anderen Seite fehlen dann Lehrkräfte und Sporthallen. Frau Harre, ist das ein Zeichen mangelnder politischer Wertschätzung für den Schulsport?
Ich glaube, das Ganze wird aus vielerlei Sachen nochmal verstärkt. Aber ja, natürlich wird Mathe und Deutsch als wichtiger angesehen als zum Beispiel der Schulsport, aber auch andere Talentfächer wie zum Beispiel Kunst oder Musik, wodurch man sich natürlich im Kultusministerium erstmal darauf spezialisiert, die anderen Probleme, die man höher priorisiert, zu beheben. Und da kann man schon sagen, dass dann der Sportunterricht nicht genug an Wertigkeit hat in Augen der Kultusminister.
Herr Mess, was ich persönlich besonders bemerkenswert finde, sind die fehlenden Daten. Die letzte umfassende Studie zum Schulsport in Deutschland ist 2006 erschienen, also vor fast 20 Jahren. Wie kann man den Schulsport verbessern, wenn man eigentlich gar nicht genau den Status quo kennt?
Naja, da ist man ein Stück weit im Blindflug, ja, weil man sozusagen gar nicht, wie Sie auch sagen, die Stellschrauben kennt. Aber zumindest mal weiß ich jetzt aus dem Kollegien, dass eine zweite Sprintstudie dann auferlegt werden soll. Aber ich glaube, die Ursache liegt ja auch darin, dass sozusagen gar nicht so publik werden soll, dass eben die im Beitrag angesprochenen Probleme tatsächlich so gravierend sind. Ja, also man scheut, ich kann das hier beispielsweise auch aus Bayern sehr gut bestätigen, scheut sozusagen dann die empirischen Studien, weil man dann eben möglicherweise was aufdecken würde, was halt gerade dann für die Politik, für die Bildungspolitik oder auch die Gesundheitspolitik dann nicht gerade vorteilhaft ist. Ja, also wir haben auch immer wieder beispielsweise dann die Herausforderung, dass wir gerne empirische Studien machen wollen, also auch die Kolleginnen hier in Bayern beispielsweise, wir aber dann von den Kultusministerien ausgebremst werden und auch mit den Argumenten, dass die Schulen, die Lehrkräfte überlastet seien.
Also inwiefern ausgebremst? Was heißt das?
Naja, also wir müssen offizielle Anträge stellen, also beispielsweise dann für Studien, dann auch mit Ethikquoten und so weiter, dezidierten Fragebögen, wenn wir beispielsweise dann quantitativ arbeiten. Und erst letztes Jahr wurde dann beispielsweise dann von mir, aber auch von einem Kollegen hier an der TU München, wurden dann diese Anträge sozusagen nicht gewährt. Das heißt, wir dürfen dann auch gar nicht in die Schulen rein und beispielsweise zu Sportunterricht oder Gesundheit von Lehrkräften ganz allgemein forschen.
Also es gibt strukturell auch eine ganze Menge Probleme. Wenn wir die jetzt für einen Moment vergessen, weil wir wollen ja auch ein bisschen über die Zukunft nachdenken, wenn sie so schön wäre, wie wir uns sie malen könnten in dieser Sendung. Wenn Sie beide auf der grünen Wiese Sport in der Schule komplett neu aufbauen könnten, wie sehe das aus Ihrer Sicht idealerweise aus? Erstmal aus Sicht der Schülerin, Frau Harre.
Das Erste, was mir einfällt, ist, weniger auf die Leistung zu achten, sondern dass man den Schülerinnen und Schülern Spaß an der Bewegung und an Sport generell vermitteln. Zudem sollte Sport auch nicht nur wichtig sein im Sportunterricht, sondern halt auch die ganze Zeit im Unterricht vermittelt werden. Ob das dann in den Pausen ist, die Pausengestaltung zwischen den Stunden und selbst wenn es nur die 5-Minuten-Pause ist zwischen den 2 Stunden, sollte Bewegung deutlich mehr Beachtung finden.
Herr Mess, was wäre Ihr Traum vom Sportunterricht?
Also am besten die tägliche Sportstunde natürlich in den schulischen Alltag integriert, um vielleicht auch wirklich mal dann eine, ja, Bewegungspause derart zu nutzen, dass dann eben auch die Konzentrationsfähigkeit danach zunimmt und so weiter. Aber das ist Utopie, da haben wir schon seit den 80er Jahren alles versucht. Aber ich finde das, was Frau Haré gesagt hat, finde ich extrem wichtig. Also wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es tatsächlich, ja, Konzepte der bewegten, der gesunden Schule noch stärker umzusetzen. Also dass auch das Gebäude, Schulgebäude einfach wirklich bewegungsanimierend sind, dass die Architektur komplett neue Wege geht und so weiter. Weil beispielsweise kennen wir aus vielen, vielen Projekten und auch Schulrechtsreformen, gerade aus Dänemark, aus dem skandinavischen Raum ganz allgemein, dass eben auch Veränderungen von Schulgebäuden, dann aber auch von Außenhöfen beispielsweise wesentlich dazu beitragen können, dass Bewegung ja als zentrales Element der Schule gesehen wird und die Kinder sich dann letztendlich auch mehr bewegen. Und da wollen wir ja alle hin. Also es muss nicht nur der klassische Sportunterricht sein, sondern Bewegung ganz allgemein in den Alltag zu integrieren. Das muss das Ziel sein.
Und zwar in den Schuleintag. Es gibt auch in Deutschland einzelne Schulen, die das können. Zum Beispiel das Illtal-Gymnasium in Illingen im Saarland trägt seit einigen Jahren das Siegel Bewegte Schule. Und da Sie das angesprochen haben, Herr Mess, trifft es sich ganz gut, dass wir nämlich unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer da hingeschickt haben, damit die sich mal anguckt, wie so ein Tag aussehen kann an so einer bewegten Schule. Und da kommt nämlich genau das zum Tragen, was Sie gesagt haben, nämlich dass es nicht nur Sportunterricht gibt, sondern so etwas wie bewegte Pausen.
Kurz nach neun im Illtal-Gymnasium in Illingen, genauer in der Turnhalle. Schüler und Schülerinnen kommen, um ihre sportbewegte Pause zu genießen. Die einen schnappen sich Bälle, spielen Basketball oder Fußball. Die anderen haben blaue Matten auf dem Hallenboden ausgelegt, schlagen Räder oder probieren den Handstand. Sportlehrer René Betis.
Manchmal läuft dann auch Musik und es wird ein kleines Tänzchen drauf gemacht. Die sind meistens nicht ratlos und brauchen keine Impulse. Und das ist immer am besten, wenn die Schüler von sich aus sich gerne bewegen.
Es macht halt auch voll Spaß, so hier zu turnen und man kann auch immer verschiedene Sachen machen.
Vor allen Dingen, man kann auch bessere Freunde kennenlernen. Wenn es im Winter draußen kalt ist, kann man hier rein sich aufwärmen gehen.
Ja, wenn man hier viel Sport macht und dann noch was trinkt und so, kann man sich sogar besser, konzentriert in der Schule auch. Und ich finde auch, das sollte in jeder Schule gemacht werden, weil das ist sehr cool mit Sport und bewegter Pause, ja.
Dass es am Illtal-Gymnasium solche bewegten Pausen gibt, geht auf eine Initiative von Schülerinnen und Schülern zurück, die sich 2010 in einer Seminarfachgruppe mit dem Thema bewegte Schule auseinandergesetzt haben. Zwei Jahre später beginnt ein Arbeitskreis aus Schülern, Eltern und Lehrkräften, die theoretischen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Nach und nach werden zum Beispiel auf dem Schulhof Basketballkörbe, Tore und sogar eine Kletterwand aufgestellt. Seit 2015 ist Sportlehrer René Betis einer der Hauptverantwortlichen. Er kann innerhalb des Kollegiums auf ganz viel Unterstützung zählen.
Wir haben insgesamt ein sehr sportaffines Kollegium. Beispielsweise haben wir letztes Jahr einen Kollegiumsausflug auf die Bowlingbahn nach Saarbrücken gemacht. Und das war von allen Kollegen und Kolleginnen super angenommen, hat super Spaß gemacht. Also das ist auch intern im Kollegium so, dass viele gerne gemeinsam Sport treiben.
Wir haben die Turnhalle verlassen. Die Aufsicht haben jetzt zwei Schüler aus der AG Bewegte Schule, in der 10 Schülerinnen mit René Betis zusammenarbeiten. Der nimmt mich jetzt mit in einen Lagerraum. Wir stehen vor übereinander gestapelten gelben Plastikkisten. René Betis hebt einen Deckel, um zu zeigen, was in den Kisten drin ist.
Aktuell haben wir hier gestern die neuen Spielekisten für die 5er- und 6er Klassen gepackt. Da sind dann halt unterschiedliche Softbälle dabei, Tischtennisschläger, Softtennisschläger. Auch so ein Indiaka haben wir diesmal mit reingepackt oder eine Soft-Frisbee. Und jede Klasse bekommt auch ein Tischtennisnetz, dass die dann in den großen Pausen auf dem Schulhof dann die Geräte nutzen können, wie beispielsweise die Tischtennisplatten oder sich halt dann mit den Bällen auf dem Fußballfeld oder in anderen Bereichen des Schulhofs dann damit beschäftigen können.
Auch hier übernehmen die Schülerinnen und Schüler Verantwortung. In jeder Klasse wird es Beauftragte geben, die sich um die Kisten kümmern werden.
Normalerweise soll die Klasse das so regeln, dass es also einen Beauftragten für die Spielekiste gibt und dass die auch dann dafür Sorge tragen, dass die Materialien wieder in die Kisten zurückkommen, beziehungsweise dass dann Materialien, falls sie mal kaputt gehen oder falls Tischtennisbälle fehlen, dass die dann auch ersetzt werden.
Bälle, Schläger, Netze für Tischtennisplatten, auch die neuen Griffe an der Kletterwand im Pausenhof, all das kostet Geld. Teilweise kommt das von örtlichen Unternehmen. Zudem gibt es regelmäßig Sponsorenläufe. Schüler sind Runden gelaufen, Eltern und Verwandte haben Geld gespendet. Beim letzten Lauf im vergangenen September sind ca. 30.000 Euro für das Illtal-Gymnasium zusammengekommen.
Unser Motto ist Iggy bewegt und wir wollen halt die Schule bewegen, die Schüler bewegen, aber wir wollen auch etwas in der Welt bewegen. Von daher haben wir das dann schön aufgeteilt zwischen der Dritten Welt AG und den ganzen sportbezogenen Dingen.
4 Schüler haben das neue Tischtennisnetz schon mal auf einer der Beton-Tischtennisplatten installiert, probieren auch die neuen Schläger aus. Und wenn der Unterricht gleich weitergeht, wird sich das auswirken.
Dein Körper fühlt sich dann wacher an und dann kannst du dich halt besser konzentrieren, weil du dann nicht so müde bist.
Und wenn man im Unterricht doch mal müde wird, findet Bewegung im Illtal-Gymnasium auch dann im Klassenraum statt.
Also auf jeden Fall, wir hatten sehr viele Handübungen und Beinübungen gemacht. Zum Beispiel ein bisschen Rennen im Stehen hatten wir.
Mitten im Unterricht, während ihr eigentlich Mathe lernen solltet?
Ja, es war ein Deutschunterricht.
Ja. Und wir machen auch oft mit den Hand bestimmte Bewegungen, dass wir, wie heißt das?
Das sind koordinative Übungen, also wo sie dann Arme und Beine getrennt voneinander in unterschiedliche Richtungen bewegen müssen. Also das fördert auch die Konzentrationsfähigkeit, wenn man merkt, sie werden ein bisschen unruhig oder sind nicht konzentriert, dass man da mal solche Bewegungspausen macht. Das viele Sitzen ist halt für die Schüler nicht gut und gerade in einem Alltag, wo die Schüler dann teilweise ja auch bis in die Nachmittagsstunden in der Schule sind, ist es wichtig, dass man also gezielt solche Bewegungspausen machen kann.
Gerade in den Fremdsprachen bietet es sich an, sagt René Bethis, Bewegung in den Unterricht einzubauen. Wer das Wort gehen zum Beispiel auf Französisch lernt, während er geht, merkt es sich viel leichter.
Die Reportage von Anke Schäfer über das Illtal-Gymnasium im Saarland, wo Bewegung im Schulalltag integriert ist. Weiterhin live hier mit dabei im Deutschlandfunk sind Bildungsforscher Philipp Mess und Helena Haré, Sprecherin der Landesschülervertretung Thüringen. Frau Haré, würden Sie auf so eine Schule gerne gehen?
Müsste ich noch mal in die Schule gehen, dann definitiv.
Das haben Sie ja bald hinter sich, weil Sie ja das Abitur gerade machen. Herr Mess, das klang jetzt auch relativ nach dem, was Sie sich vorhin vorgestellt haben. Und da ist ja offenbar wirklich das Ziel auch, dass wir einen Sportunterricht dort oder Sport an sich nicht als etwas für eine Leistungsabfrage per se verstehen, sondern dass eben auch wirklich alle Spaß haben am Sportunterricht. Vielleicht mal etwas genereller gefragt, was sollte denn aus Ihrer Sicht Ziel von Sport in der Schule sein?
Ja, wir sprechen ja hier von dem sogenannten Doppelauftrag des Sportunterrichts, also die Erziehung zum Sport und die Erziehung durch Sport. Und das wird im Beitrag ja sehr gut deutlich. Ja, also Ziel ist es, und das ist die Erziehung zum Sport, dass wir es schaffen, möglichst alle Kinder und Jugendlichen für den Sport zu begeistern und auch irgendwo den individuellen Sinn, den subjektiv individuellen Sinn des Sporttreibens dann auch zu erfahren. So, und die zweite Komponente ist natürlich, dass wir vielleicht auch den Sport, die sportliche Aktivitäten nutzen, um Bildungsziele anderer Art zu erreichen, wie beispielsweise Wertevermittlung, wie Fair Play, wie Kooperation, wie Toleranz und so weiter. Also das versuchen wir sozusagen in einem modernen, guten Sportunterricht zu transportieren. Und das ist auch genau das, was wir beispielsweise dann in der Sportlehramtsausbildung versuchen umzusetzen.
Da ist die öffentliche Debatte aber teilweise, ich sag mal so, noch nicht so in dem Maße von dem Leistungsgedanken weg. Wir haben das letztes Jahr gesehen, als es die Debatte über die Bundesjugendspiele gegeben hat. Da gab es ja eigentlich nur eine relativ kleine Veränderung, dass in der 3. und 4. Klasse beim Weitsprung zum Beispiel nicht mehr die genaue Weite gemessen werden sollte, sondern die Kinder springen jetzt in Zonen und Zone 3 ist besser als Zone 2. Also wirklich eine kleine Änderung. Und da wurde gleich in mehreren Kolumnen, Zeitungen geschrieben, dass das eine generelle Verweichlichung in unserer Gesellschaft bedeuten würde. Also da schwingt auch ganz klar mit, der Sportunterricht soll auch ein Abbild und eine Vorbereitung für die Leistungsgesellschaft sein. Herr Mess, was halten Sie von dieser Idee und auch von dieser Debatte?
Ja, diese Debatte teilt ja die Gesellschaft ein Stück weit in zwei Lager, wie Sie es ja auch gesagt haben. Also diejenigen, die ganz klar leistungsorientiert und auch Befürworter von Leistungsmessung, von Vergleichen sind und eben dem Lager, die das komplett ablehnen. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir eine gute Balance finden. Also ich finde Leistungsvergleiche nach wie vor wichtig, weil man da sozusagen auch eine individuelle Rückmeldung zur eigenen Leistungsfähigkeit, aber auch vielleicht im Vergleich mit anderen, mit den Schülerinnen bekommt. Und das ist ja für die individuelle Entwicklung extrem wichtig. Aber, und das ist vielleicht auch so ein bisschen dann die Vertretung der Gegner des Leistungsdenkens, ja, ich finde es auch wichtig, dass man eben auch da sozusagen nicht nur immer nur die individuelle, dass man stärkt die individuelle Leistung dann auch in den Vordergrund steht und nicht permanent irgendwelche Vergleiche mit Leistungstabellen beispielsweise. Ja, weil das kann eben wiederum dann zu vielen Momenten von Frustration bei den Schülerinnen führen und letztendlich verlieren wir dadurch möglicherweise auch die Schülerinnen für die Sportbegeisterung. Also letztendlich eine ausgewogene Leistungsdiskussion oder dann auch ein Leistungserleben sollte im Sportunterricht stattfinden.
Frau Haare, aus Sicht einer Schülerin, wie viel Leistung sollte es sein im Sportunterricht?
Es braucht natürlich Leistungsnachweise und zum Beispiel die Benotung sollte nicht komplett wegfallen aus unserer Sicht. Wenn man jetzt dieses Argument nimmt, dass wenn man das Ganze aufweicht, es dann zu einer generellen Verweichlichung kommt der zukünftigen Generation, muss ich sagen, dass das kompletter Quatsch ist. Unsere Gesellschaft ist so leistungsorientiert, dass wenn wir in einem bestimmten Aspekt etwas aufweichen zum Wohle der Kinder beziehungsweise der Jugendlichen, führt es definitiv nicht zur generellen Verweichlichung. Zumal, wie schon mehrfach genannt worden ist, ja die Bewegung und die Freude an der Bewegung im Vordergrund steht und nicht, wie weit man gesprungen ist, wie schnell man rennen kann, sondern man möchte ja im Sportunterricht vor allem die Kompetenz zum Rennen, zum Purzelbaum schlagen oder Rad schlagen oder was auch immer fördern.
In Thüringen gab es ja auch den Vorstoß vom Bildungsminister, von Herrn Holter, von den Linken, dass es bei der Benotung im Sportunterricht eher eben darauf ankommen sollte, nicht auf die individuelle Leistung, also nicht anhand der Leistungstabellen, wie Herr Mesters gerade auch schon gesagt hat, ab einer gewissen Weite gibt es eine Eins und alles darunter ist dann eben schlechter, sondern dass eben auch das individuelle Leistungsvermögen bewertet wird und auch der Fortschritt der Leistung. Ist das etwas, wie man die Benotung fairer machen könnte aus Ihrer Sicht, Frau Haare?
Definitiv. Also es sollte auf jeden Fall mit reinspielen, wie sehr sich ein Schüler bemüht. Es ist einfach so, dass nicht jeder Schüler dieselben Talente hat und dieselben Stärken bzw. Schwächen. Und deshalb wäre es auf jeden Fall fairer, wenn man die Komponente von dem Willen und dem Ehrgeiz mit reinziehen lässt und zudem auch, ob sich jemand verbessert. Also gutes Beispiel ist das Rennen. Nicht jeder ist talentiert dafür, sehr schnell zu rennen. Das kann körperlich bedingt sein, das kann entwicklungsbedingt sein. Aber wenn ein Schüler gewillt ist, sich zu verbessern und sich auch wirklich Mühe gibt und man das Ganze dann auch anhand der Zahlen sieht, dann wäre es schon ziemlich destruktiv, dem Schüler dann beispielsweise eine 4 zu geben.
Herr Mess, wie nah sind wir dran an so einer fairen Benotung im Moment?
Ja, also ich glaube, da ist wirklich noch Luft nach oben. Also es wurde jetzt ja auch schon deutlich, dass wir uns noch sehr stark, sag ich mal, an sportmotorischen Kriterien orientieren. Und die sind wichtig, ja, also Höhe, Weite und so weiter. Aber wir haben ja auch die Möglichkeit, weitere Kriterien einfließen zu lassen, wie beispielsweise eben personale, soziale Kriterien. Also wie bin ich beispielsweise im sozialen Miteinander, dann in Sportspielen beispielsweise, oder unterstütze ich dann die Lehrkraft beim Auf- und Ab, ja, oder auch fachliche Kriterien beispielsweise, ne, im Bereich der Sporttheorie. Also wir haben sozusagen andere Kriterien, die in die Sportnote einfließen können, die dann vielleicht auch eine umfassendere, fairere Bewertung mit sich bringen würden. Und ich glaube, das machen wir einfach noch zu wenig. Also ich würde mir zukünftig auch wünschen, dass eben neben den sportmotorischen Kriterien auch weitere noch in die Benotung einfließen können.
Ich habe es am Anfang angesprochen, da wurde auch immer so der gesellschaftliche Konnex ausgemacht. Wenn wir auch mal den Blick weiten auf andere Länder und das vergleichen, kann man so eine Verbindung herstellen? Anders gefragt, wie viel sagt der Sportunterricht über eine Gesellschaft aus, Herr Mess?
Der Sportunterricht natürlich, also zeigt ja letztendlich die gesellschaftliche Bedeutung auch dieses Faches und Bewegungsfeldes in einer Gesellschaft aus. Und so wie wir es ja auch eingangs in den Beiträgen gehört haben, also wir stehen vor vielen, vielen Herausforderungen und die gilt es meiner Meinung nach jetzt auch wirklich ganz ehrlich mal in den Fokus zu rücken. Ja, und dann jetzt auch Stichwort Föderalismus, nicht irgendwie 16 Individuallösungen herzustellen, wie man sozusagen die Zukunft des Schulsports dann begleiten könnte, sondern vielleicht wirklich auch im Sinne von einem besseren Austausch, einer Verzahnung, dann gemeinsam überlegen, wie kann man denn den Sportunterricht eben zukünftig noch besser machen und das, was momentan vielleicht in einer Schieflage ist, dann besser wiederherstellen oder dann weiterentwickeln.
Das werden wir gleich noch vertiefen. Vorher blicken wir einmal in die USA, denn dort ist ja zumindest dem Klischee nach der Schulsport deutlich mehr anerkannt als hier zum Beispiel in Deutschland. Da gibt es in manchen Orten sogar Stadien mit mehr als 10.000 Plätzen für Highschool-Meisterschaften, zum Beispiel im Football. Aber auch in den USA sind viele Kinder und Jugendliche zu dick. Und auch deswegen gibt es in den USA Bestrebungen oder zumindest Ideen, wie man den Schulsport verbessern könnte. Jürgen Kalver gibt da einen Einblick.
Es geschieht nicht oft, aber alle paar Jahre liefert der amerikanische Schulsport den Kreativen in Hollywood richtig guten Stoff.
Class, this is Mike Orr and he's new here, so I expect you all to make him feel welcome.
Hi.
Die Filmversion mit dem Titel The Blind Side, die große Chance, spielt 2009 mehr als 300 Millionen Euro ein. Das Milieu Highschool-Sport hat schon einige Kinodramen inspiriert, am häufigsten mit der Sportart Football im Zentrum, aber auch mit Basketball, Baseball und Ringen. Was beweist, Schulsport in den USA ist populär. Das kann mit einer einfachen Zahl unterstrichen werden. 6 Millionen Jugendliche, darunter immer mehr Mädchen, nehmen landesweit am schulischen Angebot in Leibesübungen teil. Allein 1 Million von ihnen betreibt Leichtathletik. Beim zweiten Blick sieht das Ganze schon sehr viel weniger positiv aus, denn während etwa im Bundesstaat Maine im Nordosten des Landes über 60% der Schülerinnen und Schüler bei den nachmittags angebotenen Programmen mitmachen, kommt man in Nevada gerade mal auf eine dürftige Quote von knapp 20%. Auch das Aspen-Institut hat sich in den vergangenen Jahren umfassend mit dem Schulsport in den USA befasst. Und der Think Tank aus Washington, der sich mit einem weiten Spektrum gesellschaftspolitischer Fragen beschäftigt, stellt dem US-Schulsportsystem kein gutes Zeugnis aus. Tom Ferry, Gründer und Direktor der Abteilung Sport und Gesellschaft, nennt die Ergebnisse.
Nur 39% der Highschool-Schüler treiben in diesem Land Sport. Das bedeutet, dass die meisten Kinder keinen Zugang zu Sporterfahrungen haben. Wir müssen einen Weg finden, um die Kinder einzubinden, die von diesem System ausgeschlossen sind. Das US-System hat sicher viele Vorzüge, aber es gibt einige Defizite, die behoben werden müssen.
Dieses Fazit klingt auch deshalb überraschend, weil Schulsport kurz nach Beginn des 20. Jahrhunderts mit sehr viel Engagement auf den Weg gebracht worden war. Alle politischen Ebenen arbeiten damals zusammen, bis hinunter auf die Kommunale, wo die Steuern erhoben werden, mit denen in Amerika das Schulwesen finanziert wird, Bau und Unterhalt von Sporthallen und Sportplätzen inklusive.
Das wurde von Präsident Teddy Roosevelt und seinen Zeitgenossen konzipiert, die im Sport ein Mittel zur Nationenbildung sahen und dass zur Bildung auch die körperliche Ertüchtigung gehört. Die Herausforderung heute besteht darin, dass neuere Schulen, oft kleinere Privatschulen, nicht in Anlagen investieren. Sie übernehmen Gebäude, die sich etwa in Einkaufszentren befinden. Sie verfügen dort nicht über Turnhallen und Sportplätze.
Dazu kommt eine wachsende Zahl von Schülerinnen und Schülern, die von ihren Eltern im Rahmen des sogenannten Homeschooling zu Hause unterrichtet werden. Die meisten dieser, geschätzt mehr als 2 Millionen Kinder, sind in der Altersgruppe unter 14. Sie haben in knapp der Hälfte der Bundesstaaten offiziell keinerlei Zugang zu den Sportstätten und Wettbewerben der öffentlichen Schulen. Ferry sieht aber auch ein sportspezifisches Problem. Schulen fixieren sich auf talentierte Nachwuchsathleten in den beliebtesten Sportarten, um ihren Bekanntheitsgrad durch Wettkämpfe gegen andere Schulen zu fördern.
That's unfortunate because sport is valuable to anybody who plays it and has exposure.
Das ist bedauerlich, denn Sport ist für alle wertvoll. Schulen sind Gehirnentwickler und sie sollten wirklich darüber nachdenken, wie sie mehr Schüler in gesunde sportliche Aktivitäten einbinden können.
Sein Ratgeber verspricht Abhilfe, und zwar mit ganz konkreten Ansätzen. Zu ihnen gehören: Sport nicht als hübsche Nebensache betrachten, sondern mit den allgemeinen pädagogischen Zielen verknüpfen. Sportliche Angebote stärker den Wünschen der Schülerinnen und Schüler anpassen, statt umgekehrt. Die landesweite Erhebung, die für die Studie angestellt wurde, hatte ergeben, wie groß das Interesse der Heranwachsenden an Krafttraining, Radfahren, Skateboarding und sogar an Yoga ist. Nicht zu vergessen eine fortlaufende Schulung von Sportlehrern. Zusammenfassend sagt Tom Ferry:
So a lot of good things have come from the playbook, but there's much more that can be done.
Das Playbook, sagt er, hat viel Gutes bewirkt. Aber es gibt noch viel mehr, was getan werden kann und was sicher auch dringend getan werden muss.
Also auch in den USA wird darüber nachgedacht, wie der Schulsport verbessert werden könnte. Frau Haré, ganz am Ende kamen so ein paar Vorschläge, die ja auch da in die Richtung zielen, dass die Schülerinnen und Schüler mehr und stärker eingebunden werden. Wie kann aus Ihrer Sicht diese Art der Partizipation auch in Deutschland gestärkt werden?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, am besten wäre es, wenn man einfach mehr Angebote den Schülerinnen und Schülern liefert, woraus sie einfach wählen können. Nicht jeder ist gut in Leichtathletik, man hat aber vielleicht gewisse Talente und Kompetenzen in anderen Sportarten und die gilt es ja zu fördern und zu fordern. Und da bräuchte es ja erstmal ein Angebot, wo zwischen die Schülerinnen und Schüler wählen könnten.
Also sozusagen, im Moment haben wir ja die Klassiker Leichtathletik, Turnen, Schwimmen, Ballsportarten und im Idealfall könnte man sich da so ein bisschen das rauspicken, wo man sich stark fühlt und was man dann gerne machen möchte?
Genau, also das gibt es ja jetzt schon in der Oberstufe, in Thüringen auf jeden Fall, dass man einen bestimmten Bereich pro Halbjahr vertieft macht. Es gibt aber natürlich nur eine begrenzte Auswahl. Dazu kommt auch noch Lehrermangel, wodurch dann manche Sachen überhaupt gar nicht angeboten werden können. Plus dann noch die Ausstattung, dass die Sporthallen bzw. die Schwimmhallen das Ganze nicht hergeben. Aber gäbe es diese Möglichkeiten, könnte man auf jeden Fall die Schülerinnen und Schüler mehr dazu ermutigen, das, was sie schon von vornherein lieben, auch weiter auszuführen und zu verbessern.
Also in einer idealen Welt mehr Wahlmöglichkeit. Herr Mess, in einigen Bundesländern gibt es ja im Lehrplan inzwischen auch die Maßgabe, dass es nicht nur um Praxis gehen soll, also dass nicht nur Sport getrieben werden soll, sondern es soll auch um Theorie gehen. Also zum Beispiel sollen die Kinder und Jugendlichen lernen, wie Muskeln funktionieren. Wie viel Theorie sollte es denn Ihrer Meinung nach im idealen Sportunterricht geben?
Also grundsätzlich finde ich theoretische Elemente wichtig, weil sie elementare Bestandteil von sozusagen Gesundheitskompetenz reden wir. Ja, also dass man sozusagen dann auch selber in der Lage ist, wie Sie es ja auch gesagt haben, eben beispielsweise ein gesundheitsorientiertes Training dann auszuführen oder beispielsweise auch die Effekte von Krafttraining oder Ausdauertraining zu wissen. Also das steigert sozusagen die Gesundheitskompetenz, in dem Fall die bewegungsbezogene Gesundheitskompetenz von Schülerinnen. Und das hat wiederum, und das wissen wir aus vielen empirischen Studien, zur Folge, dass diese Kinder mit hoher bewegungsbezogener Gesundheitskompetenz auch tendenziell mehr Sport treiben, was wir uns ja wünschen. So. Aber gleichzeitig dürfen wir natürlich das schöne Bewegungsfeld Sport nicht zu sehr theorisieren. Also man muss auch hier sozusagen eine gute Balance finden zwischen theoretischem Input und dann aber auch wirklich dem Bewegungshandeln, also sprich dem Sporttreiben, weil Sportunterricht soll ja letztendlich auch ja für die Bewegung, für die Aktivität da sein. Und wenn wir dann nur noch Theorie machen, dann fehlt uns die Bewegungszeit. Und dass die für die Gesundheit wichtig ist, wissen wir ja, da gibt es ja auch beispielsweise von der Weltgesundheitsorganisation Bewegungsempfehlungen für Kinder und Jugendliche. Und wenn wir da sozusagen die nicht helfen zu erreichen, dann haben wir zwar theoretisch kompetente Kinder, aber die sich in der Schule, und da erreichen wir alle, wie wir auch im Beitrag vorher gehört haben, mal. Und das muss natürlich dann sozusagen auch gestärkt werden.
Und es wird ja für die Schulen auch nicht einfacher, so eine Balance herzustellen. Ab dem Schuljahr 26/27 hat jedes Kind einen Anspruch auf einen Platz in einer Ganztagsschule. Und das verändert natürlich auch die Möglichkeit, wie Kinder Sport machen. Wenn man bis 16 Uhr in der Schule ist, bleibt da noch Zeit und Lust für den Sport im Verein. Und gleichzeitig haben wir in der Sendung ja auch schon gehört, dass oft qualifiziertes Personal in den Schulen fehlt. Hier könnten Trainer aus Vereinen helfen. Und wie so eine Kooperation aussehen kann, hat sich Sabine Lerche in Dortmund angeguckt.
In der Halle in der Ostenberg-Grundschule in Dortmund jagen 5 Mädchen einem Fußball hinterher. Sie nehmen an der Mädchenfußball-AG im Ganztagsangebot teil. Die AG wird vom TSC Eintracht Dortmund durchgeführt und ist eine von knapp 50 AG-Angeboten, die der TSC an verschiedenen Schulen in Dortmund als Kooperationspartner nachmittags anbietet. Vor allem die Sportmix-AG und das allgemeine Bewegungsangebot sind beliebt. Es gibt aber auch ein paar sportartspezifische Angebote. Tanzen, Handball, Hockey oder eben Mädchenfußball.
Ja, das können wir dann machen. Elfmeterkönig, das was wir da vorne machen.
Ich bin ein Tor. Matti leitet die AG. In ein paar Tagen wird er 20. Er macht gerade beim TSC sein freiwilliges soziales Jahr im Sport. Die AG ist kein klassisches Fußballtraining wie im Verein.
Ja, manchmal mache ich noch so ein paar Übungen, aber oft diesen Elfmeterkönig, damit die den Schuss verbessern, weil das macht am meisten Spaß. Die Mädchen kommen ja hierhin auch eigentlich nur, um Spaß zu haben. Und wenn sie dann richtig Lust auf Fußball bekommen hier bei Spielen oder so, dann können sie sich ja auch in den Verein anmelden.
Wenn wir so Schwerpunkte haben wie jetzt hier beim Mädchenfußball, dann gucken wir, dass wir das alles spielerisch rüberbringen.
Ergänzt Sandra Anders, beim TSC zuständig für die Angebote an Schulen und Kitas.
Klar gibt es manchmal, wenn es gewünscht ist, dann auch mal so eine kleine richtige Fußballeinheit, aber sonst ist es oft spielerisch angelehnt.
Da ist es dann auch mal nicht so schlimm, wenn plötzlich 2 Mädchen im Tor stehen oder der Abstoß wie ein Einwurf aussieht. Es wird viel gespielt, mit und ohne Ball. Hauptsache, es macht Spaß und die Mädchen haben Gelegenheit, sich auszutoben.
Sport allgemein ist wichtig und ich glaube, es ist immer das Schulfach, was am ehesten auch ausfallen kann in Schulen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man vor allem im Hinblick auf 2026, wenn der Ganztag verpflichtend wird, jetzt schon sozusagen Fuß in der Tür zu haben, um den Kindern trotzdem motorische Fähigkeiten, den Sport einfach nahe zu bringen und zeigen. Und wir als Sportverein möchten natürlich da halt auch fördern, aber auch bewegungsfreundliche Angebote gestalten.
Wer zum Schuljahr 2026/27 eingeschult wird, hat einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Schule. Schon jetzt besucht ungefähr die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland Ganztagsangebote. Und wenn ein Schultag von 8 bis 16 Uhr dauert, sollte es auch ausreichend Bewegungsangebote geben. Aber wer führt die durch? Schulen könnten das alleine nicht stemmen, sagt Marc Pfeiffer, Sportwissenschaftler an der Universität Mainz. Aber auch für Sportvereine ist es schwierig.
Es ist einmal das Personal, nämlich das Ehrenamt. Wer hat denn um 14 Uhr sozusagen schon Zeit dafür? Das heißt, hier geht es auch mit einer Professionalisierung der Sportvereine einher. Das heißt, ihr müsst einen Übungsleiterin bezahlt werden oder zumindest die finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Das ist sicherlich ein Problem.
Der TSC in Dortmund nutzt für seine Angebote viele verschiedene Personalressourcen. Dazu gehören FSJler wie Matti und Minijobber. Auch manche Übungsleiter, die schon Nachmittagszeit haben und vor allem 10 Studierende. Um eine AG des TSC zu leiten, reicht eine Übungsleiter-C-Lizenz. Der Verein bietet auch Fortbildungen und Infomaterial an, um sich auf die AG-Stunden vorzubereiten. Marc Pfeiffer sieht aber noch ein zweites Problem. Vereine würden in Nachmittags-AGs oft nur die Sportarten Klassiker anbieten. Die Angebote müssten aber vielfältig sein, damit Kinder individuell eine Sportart finden, die ihnen so viel Spaß macht, dass sie Freude an einer lebenslangen Bewegung entwickeln. Als Großsportverein mit 9000 Mitgliedern und fast 40 verschiedenen Sparten kann der TSC in Dortmund viel anbieten. Genutzt werden dafür die schuleigenen Hallen oder Pausenhöfe. Die optimale Lösung findet Sportwissenschaftler Pfeiffer.
Die Formel, dass die Schule sozusagen die Infrastruktur zur Verfügung stellt und die Sportvereine dann die Expertise, das ist sicherlich eine Lösung für die Zukunft.
Wir sind gut aufgestellt, das ist vielleicht unser Vorteil.
Sagt auch Sandra Anders vom TSC.
Aber ich glaube, dass jeder Verein das eigentlich vielleicht nicht in der Ausmaß, aber vielleicht auch vereinzelt da Sport in die Schulen und Kitas bringen kann. Und ich glaube, dass auch kleine Vereine einfach mutig sein sollten oder offen zumindest sein sollten, um diesen Schritt halt auch zu wagen.
Die Sportvereine sollten die Ganztagsangebote für sich nutzen, appelliert auch Sportwissenschaftler Pfeiffer.
Ich sehe das als Chance, dass alle Kinder ja durch die Schulpflicht in der Schule sind und man sozusagen dort auch alle Kinder abholen kann. Das kann der Sportverein nicht. Der Sportverein ist sehr stark darauf angewiesen, dass die Eltern die Initiative ergreifen und die Kinder in den Sportverein bringen. Das ist der große Vorteil, wenn die Vereine sozusagen sich mit der Schule in Form von Kooperationen zusammentut.
Der TSC Eintracht Dortmund erhebt keine Zahlen, wie viele Kinder aus den AGs am Ende tatsächlich eine Vereinsmitgliedschaft haben. Das sei nur ein netter Nebeneffekt, sagt Sandra Anders. Ihr ist vor allem wichtig, dass mehr Sport im Ganztagsunterricht angeboten wird. Die Verantwortung dafür sieht sie auch bei den Sportvereinen.
Dass wir tatsächlich die Kinder in Bewegung kriegen, nicht nur mit unseren Sportprogrammen, also nicht nur mit unseren Abteilungssport und nicht mit unseren Kinderkursen, sondern dass wir uns dahingehend einsetzen als Verein, dass wir auch außerhalb unserer Vereinsfunktion, also ein bewegungsfreundliches Angebot für Kinder schaffen.
Kooperation statt Konkurrenz, das ist das Motto des TSC Eintracht Dortmund, wenn es um Ganztagsschulen geht. Herr Mess, wie kriegen wir es hin, dass diese punktuellen Erfolgsgeschichten, wir haben ja vorhin auch eine aus dem Saarland gehört, flächendeckend Verbreitung finden?
Ja, ich glaube, was da extrem hilfreich wäre, dass wir sozusagen die Kommunikation untereinander nach außen hin und so weiter ausbauen. Also meine Wahrnehmung ist auch gerade an diesem Beispiel Ganztag. Es gibt ganz viele lokale, individuelle, sehr, sehr gute Lösungen, Good- oder Best-Practice-Beispiele. Die werden aber nicht publik gemacht. Ja, das ist immer wieder beim Stichwort Föderalismus. Wir haben 16 individuelle Lösungen. Da würde ich mir sozusagen auch wünschen, dass da eine stärkere Verzahnung, auch ein Austausch auf unterschiedlichen Ebenen von Bildungspolitik, aber auch Gesundheitspolitik oder dann auch Innenpolitik, weil der Sport, gerade der organisierte Sport, ist ja häufig auf der innenpolitischen Seite verankert, dass da also mehr Austausch stattfindet und man vielleicht auch Plattformen beispielsweise schafft, auf denen solche Good- oder Best-Practice-Beispiele auch gesammelt werden können und frei zugänglich sind. So, da sind wir aber auch beispielsweise seitens der Wissenschaft natürlich auch gefragt. Häufig werden ja auch solche lokalen Kooperationen, Best-Practice-Beispiele auch wissenschaftlich begleitet, dass wir sozusagen auch unserem Auftrag da vielleicht noch gerechter werden und das Ganze dann auch in verschiedene Zielgruppen hineintragen, bis hin eben zur Sportlehrkräfteausbildung ganz zu Beginn, weil das sind ja die Multiplikatoren von morgen.
Also da ein Arbeitsauftrag sowohl an die Sportwissenschaft als auch vor allem an die Bildungspolitik. Und Abschlussfrage an Sie, Frau Haare, wenn Sie den Schulsport verbessern müssten, wenn Sie jetzt mit dem Abitur durch sind und ich würde Ihnen die Aufgabe geben, verbessern Sie den Schulsport. Was würden Sie als erstes anpacken?
Dass man weniger auf die Noten achtet und mehr auf das Erlernen von Kompetenzen, dass man darauf achtet, dass Schülerinnen und Schüler Hemmungen verlieren, denn man ist ja nicht mit Hemmungen geboren, erst recht was Sport angeht, sondern das wird ja einem in der Zeit und erst recht in der Pubertät durch die Gesellschaft auch so vermittelt. Und wenn man als Kind schon früh lernt, diese Kompetenzen zu erlernen, ob es zum Beispiel Purzelbaum ist oder Ratschlagen, dann hat man was nachhaltig für sein ganzes Leben. Und darauf sollte man auf jeden Fall in der Zukunft achten und das wünsche ich mir definitiv.
Das wäre der Wunsch von Helena Haare. Sie ist Schülerin aus Thüringen, Sprecherin der Landesschülervertretung und gerade mitten im Abi-Stress. Deswegen ganz besonders vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, über Schulsport hier im Deutschlandfunk zu diskutieren. Und natürlich auch vielen Dank an Philipp Mess, Bildungsforscher von der TU München, dass auch er sich die Zeit genommen hat und mit seiner wissenschaftlichen Perspektive ein paar der Fragen, die wir hier gestellt haben, beantworten konnte. Das war Sport am Feiertag mit Maximilian Rieger. Eine Zusammenfassung des Gesprächs finden Sie dann auch nochmal auf deutschlandfunk.de/sport mit allen anderen Beiträgen aus unserer Denkfabrik. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen schönen restlichen Feiertag.